Deutschlandfunk Kultur Interview.
Für Zahnärzte und Kieferorthopäden ist die Mundhöhle Arbeitsplatz und Atelier. Kiefer, Zähne und Zahnfleisch müssen gepflegt und geschützt werden vor Karies und Baktus und immer häufiger auch verschönert, die Zähne gerichtet und geweißt für das perfekte Instagram-Lächeln. Was aber fasziniert einen Kulturwissenschaftler am Mundraum? Das fragen wir anlässlich der internationalen Dentalmesse in Köln, den Berliner Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme. Der behauptet nämlich, der Mundraum sei ein komplett unterschätztes Sinnesorgan. Herr Böhme, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kapkowski.
Warum unterschätzt?
Ja, man kann sagen, der Mundraum ist insgesamt das komplexeste Organensemble, was wir überhaupt am Körper haben, weil er so wahnsinnig viel Funktionen beherbergt und das ist völlig einzigartig. Wir haben bisher immer für die anthropologische Diskussion die Hand oder das Auge oder das Gehirn oder den aufrechten Gang privilegiert, während der Mund eigentlich die Höhle ist gewissermaßen, aus der heraus der Mensch geboren wird und zwar in mehrfacher Hinsicht. Der Mundraum ist ja das Organ, worin wir unseren Metabolismus, den sogenannten Stoffwechsel, also unsere Ernährung und damit die basale Funktion des Lebens überhaupt regulieren. Nämlich wir lassen Weltstoffe in uns ein, wir bereiten sie vor für das Schlucken und Verdauen, wir schmecken und wir unterscheiden dabei, was ein gutes und was ein schlechtes Objekt ist. Eine ganz wichtige Unterscheidung, die auch für das ganze spätere Leben grundlegend ist, dass wir nämlich Objekte einteilen nach bekömmlich und unbekömmlich, gut und böse, das lernen wir alles gewissermaßen schon als Säuglinge. Das kennen wir ja auch von den Säuglingen, die gewissermaßen etwas einverleiben und etwas ausstoßen und sofort ablehnen. Darin wird also das Nein, die Ablehnung gelernt, bevor wir überhaupt sprechen können.
Könnte ich nicht dasselbe oder zumindest Ähnliches genauso sagen für Augen und Ohren, sodass der Mund dann am Ende doch einfach nur ein Organ unter vielen ist?
Nein, nein, das ist durchaus nicht so, denn bevor wir eigentlich richtig sehen können, zum Beispiel fokussieren oder überhaupt so etwas wie Objekte unterscheiden, müssen wir über den Mund gelernt haben, weil der ja auch ein Tastorgan ist, nicht nur die Haut oder die Hände, sondern der Mund ist das erste und wichtigste Tastorgan überhaupt, womit Welterschließung beginnt. Und das fängt am ersten Tag des Geborenwerdens an und deswegen ist die Säuglingsforschung eigentlich für die Erkundung dessen, was der Mundraum für uns als Menschen bedeutet, von großer Wichtigkeit. Also es ist ferner, ist der Mundraum auch das Organ, worin ein ganz anderer Verkehr, nicht nur der von Weltstoffen, also Ernährung, stattfindet, sondern auch der Laute produziert. Also der von innen nach außen hin die Fähigkeit hat, etwas, was in uns vorging, nach außen hin für andere zur Erscheinung zu bringen, nämlich über Laute und damit Sprache. Und damit ist es der Mundraum das Organ, worin eine bedeutungsvolle Kommunikation stattfindet. Also unsere gesamte Sozialstruktur ist davon abhängig, dass wir mit dem Mundraum eine solche differenzierte Funktionalität entwickeln können, nicht, die über das Spüren, Schmecken, Riechen und so weiter hinausgeht, nämlich eine eigenständige Form bedeutungsvoller Artikulation enthält.
Sie haben mich ja fast überzeugt, aber wie erklären Sie sich denn, dass die Weltliteratur und auch die Kunst sich vorwiegend meiner Ansicht nach eher auf Hände und Augen konzentriert und der Mund doch nicht so eine große Rolle spielt, oder?
Ja, also für die Mimik spielt der Mund eine große Rolle, das merken wir jeden Tag an dem bezaubernden Lächeln oder dem bedrohlichen Fletschen, was uns entgegenleuchtet. Also es ist schon so, dass das für die mimischen Austauschprozesse zwischen Menschen eine große Rolle spielt und das merken wir auch, aber wir legen dem kein besonderes Gewicht bei. Und das ist aber im Grunde ganz anders, nämlich dass wir über den Mundraum hin also diese mimischen Expressionen in sehr reichhaltiger Weise entwickelt haben und davon auch abhängen. Also das spielt eine große Rolle. Aber man muss sagen, dass der Mundraum ist in der Kunstgeschichte der ein Unraum, ein Unort sozusagen. Deswegen sieht man in der Malereigeschichte auch, dass außer betrunkenen Bauern und verkommenen Subjekten oder allenfalls Sänger, die das Halleluja ausstoßen, der Mund immer geschlossen ist. Niemand lächelt, fast in der Kunstgeschichte, niemand öffnet den Mund, denn das ist ein obszöner Ort auch, ein bloßes Loch, eine bloße Negativität, etwas Schwartes, ein geheimnisvolles, intimes. Und das wird nicht gezeigt in der Kunstgeschichte. Und es ist erst in den neueren Formen der Kunst so, dass so etwas wie die Erkundung des Mundraums bis in das Innere hinein stattfindet. Das ist etwas sehr, sehr Modernes, während in der ganzen christlichen und abendländischen Kunst überhaupt der Mund ein Nichtort ist.
Nun hat sich das ja geändert. Wer sich neuere Filme anschaut, sieht, junge Schauspielerinnen haben fast immer den Mund geöffnet, auch wenn sie dadurch nicht essen oder sprechen. Ich würde mal behaupten, die meisten Instagram-Influencerinnen auch. Machen die das, um ihre schönen Zähne zu zeigen, die teuer genug waren?
Ja, die Zähne sind teuer genug und wir investieren wahnsinnig viel in die ästhetische Zahnheilkunde, um Zähne zu zeigen, weil da drin eine Verlockung und zugleich aber auch ein Vorsichtssignal ist. Nicht? Komm mir nicht zu nahe, ich kann auch beißen. Und die Zähne sind ja sowohl ein aggressives, waffenartiges Arsenal in unserem Körper, wie auch ein verlockendes und erotisches. Also wir müssen nur an den Kuss denken oder an das Mitspielen des Mundes in der ganzen Sexualität. Dann wissen wir, in welcher Weise also auch Gefühle über den Mundraum kodiert werden. Und das ist von einer außerordentlichen Wichtigkeit im zwischenmenschlichen Verkehr. Und dass Frauen den Mund offen halten, das signalisiert Empfangsbereitschaft, eine Art von ich öffne mich dir, ich verlocke dich und dieses ich nehme dich auf, das ist eine primäre erotische Signalstruktur und darum kann man das beobachten, dass gerade in der neueren Form der Schauspielkunst der offene Mund eigentlich wieder favorisiert wird gegenüber seiner Geschlossenheit in der Kunstgeschichte der vergangenen Jahrhunderte.
Haben Sie den Eindruck, dass die Zahnärzte und Dentallaborassistenten und Kieferorthopäden, die sich jetzt gerade in Köln versammeln, dass sie das alles wissen? Sind sie sich dessen bewusst?
Wissen die leider alles überhaupt nicht und die wissen gar nicht, mit was für einem komplexen Organensemble sie zu tun haben. Sie merken es manchmal, nämlich zum Beispiel daran, dass die Patienten Angst vor dem Zahnarzt haben. Die Zahnarztphobie ist die meistverbreitetste Phobie, die wir überhaupt kennen. Mehr als Platzangst oder Fahrstuhlangst oder Flugangst ist die Angst vor dem Zahnarzt die verbreitetste Angst überhaupt. Und insofern entdecken langsam die Zahnärzte, dass eben der Mundraum auch ein Gefühlsraum ist, den man respektieren muss, mit dem man umgehen muss, mit dem man eine Beziehung aufnehmen muss. Also das Moment der Arzt-Patienten-Kommunikation wird immer wichtiger. Und insofern verlässt der Zahnarzt immer mehr eigentlich seine Herkunft aus einem Handwerk. Er ist ja eigentlich früher gar nicht zur Medizin wirklich gezählt worden, sondern war ein Handwerker des Mundes, der mit groben Instrumenten, auch ohne Schmerzbetäubung und so weiter, in diesem Mund herumwerkelte. Und das hört auf. Dafür sind die Patienten auch zu anspruchsvoll geworden und die Zahnärzte müssen dazulernen. Und darum ist es eben wichtig, dass sie über die Multifunktionalität, über das Wunderwerk, wie wir einmal sagen, über das Wunderwerk des Mundraums mehr Bescheid wissen, um sich auf den Patienten einzulassen.
In Köln trifft sich die Fachwelt zur internationalen Dentalmesse IDS und ich glaube nicht, dass sich die Besucher so viele Gedanken machen über den Mund wie der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme. Herr Böhme, danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.